Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich bin ja bei den Spreefreunden sozusagen von Projektmanager zu Senior Projektmanagement, bin dann immer mehr auch in dem Bereich der Personalverantwortung und bin als Director Life, also sozusagen als Verantwortliche für das gesamte Live-Team, schwanger geworden und bin in Elternzeit gegangen. Für mich war relativ klar, ich möchte die Position behalten und war sozusagen eher die Frage, kriegen wir das hin und wenn ja, wie? Und wir da ganz klar geschaut haben, dass wir das Team dahinter einfach so aufstellen, dass das funktioniert, auch in einer Teilzeitstelle. Dieser Klassiker ist, Führungskräfte gibt es nur in Vollzeit. Gefühlt so ein ungeschriebenes Gesetz, wo ich meinen Kopf schüttle und sage, so sehe ich einfach total anders und sicherlich auch eine Herausforderung mit einer Teilzeitstelle, aber es ist nicht auszuschließen. So, und ich glaube, das macht bei uns aktuell einfach den Unterschied, dass wir da das einfach wollen und dann auch irgendeinen Weg finden werden.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018, durfte bisher mit mehr als 250 Menschen darüber sprechen, wie sie ihren Weg in die Arbeitswelt gefunden haben, wie sie herausgefunden haben, was sie wirklich, wirklich wollen, wie sie ihren Aufgaben heute mit Leidenschaft nachgehen. Und als Vater von 3 Töchtern möchte ich auch gerne wissen, wie können wir Familie und Arbeit besser zusammendenken und so auch einen neuen Weg vielleicht finden, dass Arbeit nicht darunter leidet, aber auch die Familie nicht runterfällt. Und darüber spreche ich heute mit Lara Ramin aus Berlin. Sie ist bei mir und das hat verschiedene Gründe. Einerseits hat sie eine absolute Blitzkarriere hingelegt in ihrem Job in der Event- und Agenturwelt und andererseits ist ihre Familie extrem wichtig. Und wie sie das vereinbart, das erzählt sie uns. Sie ist Mitinhaberin der Spreefreunde, einer der führenden Agenturgruppen Berlins mit internationalen Kunden wie Volkswagen, Red Bull oder auch Dyson. Und all das planen sie und setzen sie um aus dem schönen Prenzlauer Berg, in dem ich ja auch öfter bei meinem Bruder bin, wenn ich mal in Berlin bin. Und Lara erzählt uns also, dass sie dieses alte Modell mit 70 plus Stunden die Woche nicht so gut findet, sondern sich eben ganz genau und konsequent auch für ein neues Modell entschieden hat, indem sie sich 2 volle Tage in der Woche ganz für die Familie blockt. Also wie funktioniert Führung auf Teilzeit? Das lernen wir heute von Lara, die wirklich ein Role Model dafür ist und das eben in dieser Event-Agentur-Welt, in der das extrem ungewöhnlich ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich hatte viel Spaß bei der Aufnahme dieses Podcasts. Ich glaube, das hört man auch raus. Und wir hören uns später nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Bevor wir reingehen, möchte ich euch auch nochmal hinweisen auf meinen Werbepartner Deskly. Also eine interessante Lösung für euch, um euren Mitarbeitenden das Leben leichter zu machen. Denn diese bekommen eine App und können dann ganz einfach ihren Platz im Büro buchen. Das heißt, wir haben hier eine ganz neue Möglichkeit, auch das hybride Zusammenarbeiten zu gestalten. Und Deskly ist im Einsatz bei sehr vielen Unternehmen in der Banken- und Sparkassenwelt, genauso wie bei Startups, bei OMR zum Beispiel auch im Einsatz. Schaut euch das mal an. Es gibt auch einen fetten Rabatt für alle, die den New Work Chat hören.
Werbung Ende.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Lara heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Grüße zurück aus Berlin.
Aus dem Prenzlauer Berg oder aus dem Homeoffice woanders?
Genau, ich wollte gerade sagen, mehr aus dem Süden Berlins, aus dem Homeoffice heraus.
Aber ihr sitzt sehr schön im Prenzlauer Berg sonst auch, ne?
Definitiv, genau. Wir sitzen in einem alten Umspannwerk in Prenzlauer Berg, was sehr verleitet, auch öfter ins Büro zu fahren und eigentlich normalerweise immer da zu sein. Aber heute dachte ich mir, bietet sich das an, in ruhiger Homeoffice-Atmosphäre unser Gespräch zu führen.
Ich bin ja tatsächlich, wenn ich in Berlin bin, auch immer im Prenzlauer Berg, weil mein Bruder dort wohnt. In der Öckermünder Straße, die kennst du ja bestimmt, da sind ja diese ganzen skandinavischen Straßen da hinten.
Ja,
und,
genau.
Und es ist eine schöne Ecke und ich glaube, das ist für Büros auch wichtig, in guten Ecken zu sein. Also nicht nur attraktive Ecken, sondern natürlich auch gut erreichbare Ecken, oder? Also was soll man das schönste Office haben, wenn es irgendwie 10 Kilometer außerhalb der Stadt wäre, ne?
Das stimmt, definitiv. Wir haben natürlich auch noch das Glück, wir sitzen auch sozusagen in einem Zusammenschluss mit vielen unterschiedlichen Firmen, was uns sehr gut tut. Die sogenannte Marienburg ist so ein kleiner Zusammenschluss. Das heißt, wir haben da ein sehr kreatives Umfeld auch. Und da ist sowohl die gute Anbindung als auch einfach das passende Umfeld gegeben, was der Arbeitsatmosphäre auf jeden Fall sehr, sehr zugute kommt.
Ja, und ich würde auch dir, Lara, gerne meine Einstiegsfrage zum Anfang mal stellen. Meine 10-jährige Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein bei diesem Podcast. Das ist ihr kleiner Nebenjob. Also vielleicht wird da auch noch mehr draus. Vielleicht wird sie auch irgendwann mal eine Co-Moderatorin. Thema Familie werden wir nachher ja auch noch besprechen. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Ja, gerne. Ich verantworte ein Team und arbeite in einer Agentur, die sich vor allem mit Firmen und Marken beschäftigt, die Erlebnisse umsetzt. Das heißt, und kreieren Events, das können Messestände, Weihnachtsfeiern, Jubiläen, aber auch Mitarbeiterfeste sein. Und genauso schauen wir, wie sich die Marke nach außen präsentiert und helfen dabei, ein tolles Erscheinungsbild der Marke zu schaffen, sowohl für die Mitarbeiter als auch für alle Käufer und Menschen, die sie wahrnehmen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem aufregenden Job. Den gucken wir uns heute natürlich auch mal an, aber vorher wollen wir auch mal erfahren, wie du da überhaupt hingekommen bist. Kannst du dich noch erinnern, als du aus der Schule gekommen bist? Wir wollen ja heute so ein bisschen das Thema Arbeit und Familie vielleicht auch so mal gemeinsam betrachten. So, als du die erste Phase Schule abgeschlossen hast, wusstest du, was du machen willst, wo es hingeht?
Long, long time ago. Ja, tatsächlich war mir relativ früh klar, dass ich aus meinen Nebenjobs, die ich damals zu Schulzeiten gemacht habe, also klassische Hostessenjobs, Aushilfen bei Veranstaltungen, war mir relativ schnell klar, dass ich in die Veranstaltungsbranche möchte und hatte auch eigentlich schon relativ schnell den Plan, die Ausbildung zu machen. Die gab es damals ja noch gar nicht so lange und war neu sozusagen auf dem Markt, in Anführungsstrichen. Und habe dann aber trotzdem gesagt, okay, Abitur mache ich noch. Das zu haben, kann sicherlich nicht schaden. Und bin dann aber nach dem Abitur relativ direkt mit einem kleinen Umweg einmal nach Los Angeles für ein Praktikum relativ direkt Ausbildung eingestiegen und habe eine klassische Ausbildung als Veranstaltungsfrau absolviert. Und dort in der Agentur schon die ersten Eindrücke der Veranstaltungswelt gewonnen und bin da mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst worden und habe es aber genauso erlebt, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher bin ich auch nach der Ausbildung dabei geblieben und bin zu einer Agentur gewechselt, die auch schwerpunktmäßig Corporate Events, Firmenveranstaltungen umgesetzt hat. War damals noch einer der ersten Mitarbeiter in der Agentur, habe da 4 Jahre lang demnach so ein bisschen aus der Pike auf gelernt und vieles, bin sehr an mir heraus oder rausgewachsen und habe nach 4 Jahren dann aber für mich beschlossen, jetzt mal einen Tapetenwechsel zu vollziehen und bin so schon dann bei den Spreefreunden gelandet als Managerin. Und letzte Woche hatte ich mein 9-jähriges Jubiläum bei den Spreefreunden, demnach dann auch da geblieben.
Was ist denn das Besondere an der Eventbranche? Also da wird viel gearbeitet, weiß man, aber natürlich auch mit Begeisterung, aber auch mit Stress. Also sind irgendwie Licht und Schatten immer sehr beieinander, glaube ich. Mach uns doch mal ein bisschen Appetit. Warum ist das eine coole Branche?
Es ist definitiv eine Hassliebe. Das trifft, wie du gerade meintest, trifft das schon sehr gut. Aber ich sage immer, entweder liebt oder hasst man es. Und ich gehöre logischerweise zum Ersteren, weil es natürlich, also A, es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf. Man lernt so viele Facetten kennen, unabhängig von den unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, aber auch einfach, was Firmen angeht, mit denen man zusammenarbeitet, was Formate und Inhalte angeht. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten, wirklich auch inhaltlich wahnsinnig spannende Themen mitzubekommen. Und der Job ist einfach, ein wahnsinnig großer Part an Kreativität, gepaart mit aber einem sehr strukturellen Vorgehen. Und das kommt zum Beispiel mir zugute, wenn ich aus meiner persönlichen Sicht spreche. Ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch und weiß gerne, was in den nächsten Tagen im stündlichen Takt passiert. Das heißt, das trifft eigentlich genau so meine Kompetenzen und meine Art zu arbeiten. Und das aber gepaart mit der Kreativität, dass wir halt wirklich auch in Konzepte reingehen, was ich schon auch damals mich total fasziniert hat, wirklich aus Null heraus was entstehen zu lassen. Und dann natürlich, das ist halt der schöne und für mich vor allem ja der zauberhafteste Moment des Berufes, dass man halt ja auch wirklich physisch dann dasteht auf einer Veranstaltung und sieht, was man da eigentlich teilweise ja ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang vorher geplant hat und sich überlegt hat, dass das dann am Ende auch wirklich alles Hand in Hand funktioniert. Und das hat schon einfach eine Faszination für mich schon immer gehabt und hat es auch weiterhin noch.
Ich durfte auch schon so ein paar Veranstaltungen organisieren, auch mal eine Messe, und weiß, wie viel da auch schief geht. Dann kommt der nicht, der sagt ab und da wird was teurer, wird nicht geliefert. Technik ist immer eine große Frage. Hoffentlich klappt das alles mit der Technik und so weiter und so fort. Also viele Fragen. Man muss da sehr resilient sein, könnte man sagen. Mhm. Und damit man am Ende dieses Ergebnis hat, also diese Magic, dass die Leute da hinkommen und irgendwie begeistert sind, das möchte man ja erreichen. Was hast du denn so für Veranstaltungen oder Events vielleicht auch erlebt, vielleicht auch so auf dem Weg zu den Spreefreunden, die dich begeistert haben?
Also vorab, genau, es bedarf ein sehr großes Improvisationstalent und klare Nerven, weil genau das, am Ende ist man als Eventagentur oder als Veranstalter von einer Veranstaltung natürlich immer das letzte Glied. Das heißt, du bist immer abhängig von all den Partnern, die man irgendwie verantwortet und steuert. Und dass da mal gar nichts schief geht, und schief geht, heißt ja einfach nur, anders ist, als man sich's vorgestellt hat, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das heißt, die Frage ist nur, wie geht man damit um und wie findet man andere Lösungen? Ich bin in meiner Ausbildungszeit, war ich bei einer Agentur, die ja damals sozusagen auch vor allem diese ganzen roten Teppich-Events, Gala-Veranstaltungen, VIP-Veranstaltungen umgesetzt hat, wo auch viel damit zu tun war, wirklich, ich weiß noch, ich habe damals halt wirklich noch so ich sag mal so wie so eine Knigge gelernt, ja. weil man natürlich einfach mit ganz anderen Leuten, ich kam aus der Schulzeit, und auf einmal hatte man mit einem ganz anderen Klientel zu tun, womit man früher nie Berührungspunkte hat, ne? Weil gerade da hatten wir auch viel, was VIP-Betreuung angeht, Gästebetreuung. Wir haben viel Gästemanagement gemacht, wo es auch wirklich um die um die Kommunikation mit den jeweiligen Personen ging. Das heißt, ich bin da einfach in eine komplett andere Welt abgetaucht für mich und habe daraus einfach natürlich ja wahnsinnige Faszination gehabt, was auch alles bedingt von der Veranstaltung. Weil, genau wie du sagst, man kennt irgendwie meistens, man war selber mal auf einer Messe oder selber mal Gast von der Veranstaltung, was da aber wirklich dahinter steckt und nicht nur, okay, wir kümmern uns darum, dass Technik steht und ein bisschen Häppchen wären auch nett, sondern was da an organisatorischer Vorarbeit sozusagen, egal ob das protokollarische Angelegenheiten sind oder halt einfach auch inhaltlicher Natur, war erstmal überwältigend, aber im Gegenteil sozusagen für mich eher herausfordernd, dass ich gesagt habe, cool, ich richtig Bock drauf.
Ich war jetzt kürzlich in Hamburg auf der OMR. Und warst du auch da? Und das ist ja schon beeindruckend, wie sich Marken dort präsentieren, wie viel Aufwand die betreiben. Ich kann mich erinnern, wir waren mal auf der CeBIT, als es die noch gab in Hannover. Also da waren wir, ich bin ja in Rostock, und da hatten wir, ich war da zu der Zeit 2012 bei einem Startup, und wir waren am Gemeinschaftsstand vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Und da liefen auch noch alle in Anzügen rum, und ein, zwei hatten vielleicht mal weiße Sneakers dazu an, aber das war noch mal eine komplett andere Welt zu dem, was heute passiert. Also damals waren es wirklich einfach Stände mit irgendwie diesem Stehtresen und Flyern und vielleicht noch einem Bildschirm. Und heute erlebst du damit allen Sinnen eigentlich was. Du trinkst überall einen guten Kaffee, hörst Musik, vielleicht riecht man sogar noch irgendwas. Also es ist schon enorm, wie sich das Ganze entwickelt hat. Digital natürlich auch alles verbunden. Also insofern ist auch Innovation natürlich sehr wichtig. Inwieweit beschäftigt euch das auch?
Definitiv. Also du sagtest gerade die OMR, da waren wir auch vertreten mit Snapchat und hatten einen Stand, und die OMR am Ende ist das ja das Feuerwerk.
Ja, da bin ich auch vorbeigelaufen.
Ja, siehst du. Ja, nee, aber wie du sagst, am Ende ist das mittlerweile ja ganz, also gar nicht mehr vergleichbar mit vor Jahren, wie sich Firmen präsentieren auf Messen, diesen klassischen, okay, wir stellen ein Roll-up hin und geben ein paar Prospekte aus, sondern die Reise geht ganz klar dahin, einfach Live-Erlebnisse zu schaffen, die die Leute auch emotionalisieren. Und ich glaube, das ist auch für uns schon immer der Schlüssel gewesen, was Veranstaltungsumsetzung angeht. Klar gibt es Formate, wo sich mal mehr, mal weniger anbietet. Wir glauben da aber fest daran, dass es einfach bei Veranstaltungen immer darauf ankommt, wie hole ich die Gäste oder die Zielgruppe ab und wie emotionalisiere ich die, dass ich da auch was bewege. Genau wie du sagst, ne? Egal ob das durch Riechen, durch Sehen, durch Schmecken ist. Da haben wir in den letzten Jahren natürlich aufgrund von Corona einen Riesenwechsel stattfinden lassen, im Sinne von, dass einfach Digitalveranstaltungen auf einmal eine ganz andere Bedeutung hatten, auch wenn es die ja eigentlich schon immer gab. Jetzt merkt man aber auch nach der Corona-Zeit, dass es auch relativ schnell auch wieder zurück zu live gegangen ist, weil am Ende dieses physische Erlebnis, die Menschen stehen vor Ort, erleben was. Also ich glaube, ihr wirst mir wahrscheinlich recht geben, die OMR hat das mehr oder weniger, also war das Paradebeispiel dafür, wie viel Massen an Menschen da vor Ort waren und wie viel Firmen sich gedrängt haben, sich da zu präsentieren und mit einem, wie gesagt, Feuerwerk von Erlebnissen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel des Erfolges auch.
Was mich dann natürlich auch interessiert, also ich komme ja auch aus dem Marketing und frage mich natürlich immer, wie Marken es auch schaffen, nicht zu nerven, weil viele nerven, muss man sagen, auch durch einen werblichen Auftritt. Und wir kriegen ja täglich Tausende oder Zehntausende Werbebotschaften und sind ja teilweise auch schon, haben schon so einen Schutzschirm irgendwie. Wie schafft man es als Marke, emotional aufzutreten, auch mit einem Erlebnis, mit einem Event vielleicht und dabei in irgendeiner Form authentisch und natürlich zu sein, ohne eben zu pushy zu sein?
Ich glaube, also das sozusagen zu pauschalisieren, grundsätzlich natürlich schwierig, weil es immer am Ende auch, also wir betreuen ja auch Marken, die unterschiedlicher nicht sein könnten, also beziehungsweise
vielleicht Kunden. Hast du ja einen Case, der dir da einfällt.
Ja, ich glaube, am Ende sind es tatsächlich Inhalte, die passen müssen zum Unternehmen. Also dass man halt wirklich mehr auf die Inhalte geht, als jetzt nur wie präsentieren wir uns nach außen sozusagen, was gibt's jetzt für ein Catering oder wie groß ist der Blumenstrauß, sondern am Ende wirklich den Leuten was mitzugeben, was authentisch ist, zum Inhalt des Unternehmens auch zu passen. Und das ist von den Formaten, die wir auch begleiten, oft das Thema, dass wir gucken, wie kann man Inhalte mit transportieren, die den Leuten auch Mehrwert gibt. Das heißt, gerade auch bei Mitarbeiterveranstaltungen zum Beispiel, wir sind auch sehr aktiv, was Employer Branding Themen angeht. Also wenn Firmen wirklich für die Mitarbeiter Formate neu schafft oder halt irgendwie ins Leben rufen möchte, dass wir da schon schauen, was ist denn wirklich ein Mehrwert für einen Mitarbeiter? Natürlich ist es das Sommerfest mit Sicherheit, aber kann man das Sommerfest nicht vielleicht auch sozusagen ausgestalten, um da auch Inhalte transportieren, wo jeder Mitarbeiter auch wirklich sagt, so, ey cool, das ermöglicht mir mein Unternehmen, weil sei es eine Keynote-Speech oder ähnliches, dass man sagt so, ey, der war bei uns und der hat uns erzählt, wie das eigentlich funktioniert. Nicht nur zu sagen, okay, wir treffen uns alle, stoßen einmal an und dann gibt's irgendwie das klassische Barbecue, sondern halt wirklich vollumfänglicher zu schauen. Und unterschiedliche Case und was wir auch die Erfahrung gemacht haben jetzt mit Kunden, das ist oft einfach wirklich nicht nur auf eine Veranstaltung zu schauen, sondern zu hinterfragen, was ist unser Plan für zum Beispiel das ganze nächste Jahr? Wie holen wir unsere Mitarbeiter ab? Ist das Sommerfest als Beispiel oder Weihnachtsfeier, welches Beispiel man auch immer nennen möchte, ist es wirklich das einzige Format, was irgendwie gut funktioniert oder wollen wir es nicht lieber aufsplitten und sagen, lasst uns doch mehrere Formate machen und die unterschiedlichen Zielgruppen, die ein Unternehmen ja meistens auch nur mal in sich hat, wirklich direkter anzusprechen. So, und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, so einen in die Beratung schon mit reinzugehen und so eine Art Leitfaden zu geben. Wie können wir unsere Mitarbeiter mit Live-Erlebnissen und aber auch Inhalten bei uns behalten?
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von dem Magazin Neue Narrative. Wenn ihr euch für neue Arbeit interessiert, dann kommt ihr an diesem Printmagazin gar nicht dran vorbei. Ich habe es natürlich auch im Abo und freue mich, dass in der neuen Ausgabe, in der es um das Thema Lernen geht, auch der New Work Chat Podcast vorgestellt wird. Ich schlage vor, ihr schaut euch das mal an. Ich kann es euch sehr empfehlen. Das Ganze liebevoll gestaltet, mit viel Hingabe geschrieben. Es wird sehr einfach auch erklärt, wie wir jetzt vorankommen, wie wir auch mit Methoden uns weiterentwickeln können. Also die neue Narrative, ein nachhaltiges Magazin für die neue Arbeitswelt, bei der der Mensch im Vordergrund steht.
Werbung Ende.
Also was ist die Story, ja, dahinter sozusagen? Genau. Nicht nur irgendwas hinzustellen, sondern mal zu schauen, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was wollen wir vermitteln? Was ist vielleicht echt eine Message?
Genau.
Und nicht nur irgendwie auf höher, schneller, weiter und bunt und knallig, sondern was ist es denn eigentlich? Worum geht's uns dabei, ne? Vielleicht genau. Kannst du uns auch nochmal vorstellen, die Spreefreunde, ihr macht ja nicht nur Veranstaltungen, ihr macht ja sehr, sehr viel. Gib uns doch gerne mal so einen kleinen Einblick.
Genau. Ja, die Spreefreunde gibt es ja mittlerweile auch seit 15 Jahren, also schon eine ganze Weile. Wir kommen aus dem klassischen Veranstaltungsbereich, sind aber in den Jahren sozusagen immer mehr zu einer 360-Grad-Agentur gewachsen und haben jetzt vor anderthalb Jahren die Agenturgruppe Spreefreunde gegründet, das heißt Spreefreunde als Dachmarke etabliert und ja, bei uns wohnen sozusagen unterschiedlichste Agenturen, unter anderem die Spreefreunde Live, die ich ja verantworte, Spreefreunde Brand, Spreefreunde Digital und Spreefreunde Content, wo jeweils die unterschiedlichen Disziplinen, wie ich es mal nenne, sozusagen ausgelebt werden. Das heißt, der Kunde kann bei uns wirklich das komplett Sorglos-Paket bekommen, von der Markenkommunikation hin zu auch den Social-Media-Netzwerken auszubauen, eine Social-Media-Strategie, als auch halt, was in meinem Bereich dann fällt, die Live-Kommunikation in Form von unterschiedlichen Veranstaltungen, egal ob es im Hybrid-, Digital- oder Live-Bereich ist.
Ja, und du hast vorhin schon kurz angesprochen, es ist eine Hassliebe oder auch Licht und Schatten und ihr sucht natürlich die, die es lieben oder lieben lernen bestenfalls natürlich. Was tut ihr denn dafür, da auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein? Was führt ihr da für Argumente ins Feld?
Genau, also bei uns ist es tatsächlich, das Team geht bei uns immer vor. Wie ich so schön sage, wir suchen keine Position, wir suchen immer Menschen, weil wir auch aus der Erfahrung der letzten Jahre gemacht haben, das ist das, was uns ausmacht. Unser Team, auch wie es jetzt aktuell steht, das ist genau das, was wir nach außen transportieren wollen und auch was wir, was für jeden einzelnen Mitarbeiter auch ausmacht, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten und warum wir uns so wohlfühlen. Das heißt, wir gucken auch intern, dass wir jeden in unserem Team ist für uns ja gleichwertig in die Verantwortung zu ziehen. Das heißt, wir haben ein sehr offenes, transparentes Miteinander, auch was Zahlen angeht, auch was Ziele angeht. Wir gucken da, dass wir wirklich jeden Mitarbeiter abholen. Natürlich immer auch so ein bisschen nach Wunsch jeden Einzelnen. Nicht jeder ist so interessiert, in die unternehmerische Denkensweise so tief einzutauchen. Aber unser Ansinn ist es schon, jeden da Gleichwert abzuholen und auch mitzuziehen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, dass wir alle gemeinsam ein Ziel vor Augen haben und da auch gemeinsam dran arbeiten. Und genau.
Und wenn man sich über die Menschen Gedanken macht, dann ist man natürlich schnell auch bei Themen, die außerhalb der Arbeit sind, zum Beispiel Familie. Und bei dir war es ja dann irgendwann auch so, dass das Thema Familie in den Vordergrund kam. Erzähl mal, wie hat sich das auch auf die Arbeit ausgewirkt und was habt ihr da für ein Modell entwickelt?
Genau, ich bin ich bin ja bei den Spreefreunden sozusagen von Projektmanager zu Senior-Projektmanagement, bin dann immer mehr auch in dem Bereich der Personalverantwortung und immer mehr in sozusagen übergreifenden Gebieten weg von reinem Projektmanagement gekommen und bin als Director Live, also sozusagen als Verantwortliche für das gesamte Live-Team, schwanger geworden und bin in Elternzeit gegangen. Und da war natürlich klar, bei mir war das dann noch die Besonderheit, dass das wirklich parallel zu der zum Ausbruch auch der Pandemie war. Das heißt, da war sowieso erstmal zu gucken, wo entwickelt sich alles hin, wo stehen wir überhaupt in einem Jahr später, wo ich dann auch zurückkomme. Und da sind wir aber auch in der Elternzeit einfach im engen Austausch gewesen, zu gucken, wie kann das Modell aussehen. Das heißt, ganz klassisch erstmal in meiner Elternzeit hatte ich eine Interimsvertretung, die das sozusagen übernommen hat und haben dann geguckt, was sind meine Ziele und meine Vorhaben, wie ich zurückkommen möchte, in welchem Umfang und auch in welcher Position. Für mich war relativ klar, ich möchte die Position behalten und war sozusagen eher die Frage, kriegen wir das hin und wenn ja, wie? Und wir da ganz klar geschaut haben, dass wir das Team dahinter einfach so aufstellen, dass das funktioniert, sage ich jetzt mal blöd, also dass das funktioniert auch in einer Teilzeitstelle und nicht sozusagen in der Vollzeitstelle. Und genau so haben wir das sozusagen auch gemacht. Das heißt, ich bin zurückgekommen, hatte so eine Art Doppelspitze auf der Direktorenebene und genau, sind damit dann eigentlich so auch nach Pandemiezeit reingestartet. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann ja aber mit dem Wechsel auch anderthalb Jahre später, dass ich dann als Managing Partner befördert wurde. Und da dann natürlich auch nochmal neu das Konstrukt gebaut werden musste.
Und wie erlebst du es so in anderen Unternehmen? Ich habe den Eindruck, da sind viele noch nicht so weit.
Ich glaube, also was die Besonderheit, ich kann nicht viel sozusagen aus eigener Erfahrung von anderen Unternehmen in der Situation berichten. Ich habe die Erfahrung bei uns gemacht, dass es schon ungewöhnlich ist, dass wir sozusagen, und das gilt aber für jede Position, dass wir halt eher wirklich nach den Personen an sich und deren Bedürfnissen versuchen zu schauen und das dann eher vom Gesamtmodell drum zu bauen. Das geht natürlich nicht in jeder Phase und natürlich auch nicht in jeder Rolle, aber dass wir da schon einen extremen Blick drauf haben, wie kriegen wir das von den Bedingungen so hin, dass es für jeden Einzelnen passt und oder wie arbeiten wir dahin, dass das so sein wird. Und ich glaube, da fehlt bei vielen, was ich jetzt sozusagen einfach aus dem Bekanntenkreis auch kenne, einfach die Bereitschaft, da überhaupt eine gewisse Flexibilität zu zeigen. Ne? Also es ist, glaube ich, dieser Klassiker ist, Führungskräfte gibt es nur in Vollzeit. So, das ist höre ich so oft in meinem
Umfeld. Ungeschriebenes Gesetz, ja.
Genau, so gefühlt so ein ungeschriebenes Gesetz, wo ich meinen Kopf schüttle und sage, so sehe ich einfach total anders. Auch wenn das ich schon die Beweggründe und die also ich schon verstehe, warum die Aussage gefallen ist, weil natürlich einfacher ist es, das ist gar keine Frage und sicherlich auch eine Herausforderung mit einer Teilzeitstelle, aber es ist nicht auszuschließen. So, und ich glaube, das macht bei uns aktuell einfach den Unterschied, dass wir da das einfach wollen und dann auch irgendeinen Weg finden werden.
Ja, da sind wir ja auch bei einem meiner Lieblingsthemen, Vereinbarkeit. Wir haben ja nun 3 Kinder und sind auch immer dabei zu schauen, wie organisieren wir das. Ich bin sozusagen auch in der Wissensarbeit und kann dann auch flexibel in Blöcken arbeiten, sagen wir mal. Also zwischendurch auch mal einen Block Familie einschieben, irgendwie ein Kind abholen oder auch mal ein Eis essen gehen und danach weiterarbeiten. Ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass man das dann sehr, also mir hat geholfen, das sehr gut zu trennen. Das heißt, früher habe ich es eher vermischt, also zwischendurch nochmal die E-Mails gecheckt, wenn ich mit dem Kind irgendwo war, dann bin ich aber nirgendwo so 100% aufmerksam gewesen. Und jetzt versuche ich es wirklich mehr so zu trennen. Das hilft mir, auch wenn die Kinder dann manchmal denken, oh, warum muss er jetzt wieder arbeiten? Und für die sieht es dann so aus, als ob ich nur arbeite, weil ich dann halt danach immer nochmal einen Block einschiebe sozusagen. Das hilft mir zumindest sehr gut, das so sehr zu trennen, so gut es geht, auch wenn es alles örtlich beieinander sein kann, gerade wenn es auch remote zum Beispiel stattfindet. Was hilft dir denn, das zu organisieren?
Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen gemischter. Also ich habe auch gewisse Blöcke, die ich auch ganz klar trenne, also wo ich wirklich am Schreibtisch sitze und am Computer was abarbeite, da habe ich ganz klar meine Zeitfenster sozusagen, wenn wir jetzt unter der Woche sprechen, und habe auch ganz klar meine Nachmittage, die ich mit meiner Tochter verbringe. Und da weiß auch jeder, da stehe ich auf dem Hockeyplatz oder wo auch immer mit ihr, da bin ich dann nicht erreichbar. Was ich allerdings gar nicht so trenne, und das ist aber eher was, weil ich das auch nicht als Last ansehe, ist diese Erreichbarkeit auch für Mitarbeiter oder Hilfestellung. Ne? Mein Job ist ja auch viel verbunden, einfach durch Hilfestellung, die ich leiste oder einfach kurze Rücksprachen. Und da bin ich, das stört mich einfach nicht. Wenn ich rangehe, dann bin ich erreichbar und dann kann ich auch die 2 Minuten haben. Und jeder weiß auch, wenn ich nicht rangehe, dann kann ich auch einfach nicht. So, und dann werde ich mich schon zurückmelden. Und das nehme ich aber gar nicht so als, oh, jetzt arbeitet sie wieder, weil ich das schon in Grenzen auch halte. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt dann am Spielfeldrand oder auf dem Spielplatz stehe und nur am Handy hänge, sondern das dann bewusst einfach merke, okay, wo macht es jetzt Sinn, dass ich einfach kurz meine Rückmeldung gebe und dann kann es weitergehen sozusagen. Und ich trotzdem am Wochenende zum Beispiel auch für mich immer ganz klar priorisiere, in der Woche ist die Priorität an den meisten Tagen sozusagen erstmal Arbeit in meinen Arbeitszeiten und am Wochenende ist die Priorität einfach ganz klar Familie und Freunde. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt bei mir aber nicht, dass ich am Wochenende nicht auch mal arbeiten kann und das heißt auch nicht, dass ich in der Woche dann auch mal mir einen 4. oder 5. Nachmittag frei nehme. So. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
Ich finde, wir haben hier einen interessanten Punkt, weil das vermutlich einige Führungskräfte ähnlich handhaben. Ich bin immer erreichbar, wenn es brennt, kannst mich jederzeit anrufen, so nach dem Motto. Das Problem in Anführungszeichen ist dann aber oft, dass die Mitarbeitenden denken, okay, dann ist es scheinbar okay und dann muss ich es vielleicht auch machen, unbewusst, ohne dass man ihnen sagt, sei immer erreichbar, gar nicht. Aber genauso, wenn der Chef oder die Chefin am Wochenende oder aus dem Urlaub E-Mails schreibt, dann ist es ja offensichtlich okay. Und dann fangen, habe ich schon oft erlebt, Mitarbeitende an, das nachzuahmen einfach. So ein bisschen nach dem Motto, aha, so ist das hier offensichtlich kulturell. Auch neue Mitarbeitende sehr schnell. Weshalb es dann ja auch manchmal interessant ist, also gerade bei E-Mails zum Beispiel zu schauen, terminiere ich die vielleicht und lasse die dann erst Montag früh rausgehen oder muss ich jetzt wirklich aus dem Urlaub heraus, auch wenn es für den Chef, die Chefin okay wäre aus der Position, aber aus Sicht des Mitarbeiters ist es ja manchmal nochmal was anderes. Wir sehen ja auch in Studien, dass viele auch gestresst sind von dieser ständigen Erreichbarkeit. Also da frage ich mich auch gerade, wie man das halt regelt. Natürlich ist die Rolle der Führungskraft auch eine andere und ich finde das auch total okay, immer auch kurz reingehen zu können und zu helfen sozusagen. Aber vielleicht muss man es in irgendeiner Form auch signalisieren, Leute, nur weil ich das mache, müsst ihr das vielleicht nicht machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich verstehe total den Punkt. Ich glaube am Ende, also bei mir ist der Schlüssel da auch so ein bisschen, vielleicht bin ich dazu verwöhnt von meinem Team, aber die wissen einfach, dass die nutzen das, wenn es sein muss, in Anführungsstrichen. Klar, lässt sich jetzt drüber streiten, wann muss das wirklich sein und ne, kann man nicht irgendwie auch eine gewisse Abstinenz dann auch mal einfordern, definitiv. Wie gesagt, bei mir ist es aber auch nicht so, dass mein Handy dann fünfmal klingelt, sondern dann vielleicht jede zwei Wochen einmal und dann weiß ich, dann ist das auch notwendig. So, das heißt, da ist, glaube ich, der Respekt der Freizeit des anderen gegenüber, egal auf welcher Ebene, sozusagen schon mehr als vertreten, das definitiv. Ich glaube, diese Vorbildsfunktion aus dem Urlaub herauszuarbeiten und so weiter, bin ich komplett bei dir. Ich sehe es tatsächlich noch mal ein bisschen getrennter im Sinne von, dass es bei mir, also dass es in der Führungsebene dann einfach so eine Eigenentscheidung ist, weil dafür ist man ja sozusagen selbstverantwortlich. Das ist aber klar und wichtig, dass man das ins Team natürlich nicht signalisiert, dass das die Erwartungshaltung ist, sondern im Gegenteil eher das schafft zu sagen, wie schaffen wir es, dass das nicht so sein muss.
Oder was machst du halt, wenn Mitarbeitende das halt auch machen? Oder ich habe das auch schon so oft erlebt, Leute sind krank und machen noch ein bisschen was. Sind dann noch irgendwie in Slack oder Messenger unterwegs oder schreiben dann doch nochmal eine E-Mail. Dann könnte man es tolerieren und sagen, ah, toller Einsatz. Man könnte aber auch sagen, ey, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee gerade, ne?
Ja. Ja, total. Ich glaube, also da haben wir sicherlich auch noch Potenzial, das zu verbessern. Ich glaube am Ende, und das ist auch der Schritt, den wir jetzt auch die letzten zwei Jahre gehen, hängt das auch viel mit einer Struktur ab, wie jeder Einzelne sich auch organisiert und strukturiert. So blöd das klingt, weil das natürlich auch wieder die Verantwortung zu den Mitarbeitern schiebt. Aber am Ende steht und fällt das natürlich bei so einem flexiblen Geschäft, wie wir es haben, wo jeden Tag gefühlt im Projektmanagement Neuigkeiten gibt. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass natürlich entsprechend der Dokumentation oder ne, egal, ob es ein Projektstrukturplan ist, das Team sozusagen auf dem Stand ist. Und das ist auch unser Anspruch intern im Team, dass wir sagen, wir müssen so arbeiten, dass jemand in einer halben Stunde ausfallen kann und theoretisch kann sich jemand zwar mit ein bisschen Aufwand, aber in den nächsten drei Stunden einarbeiten und ist auf demselben Wissensstand. So. Und das hilft dann schon extrem dabei, genau diese vermeintliche Verantwortung, so oh Gott, eigentlich bin ich krank, aber jetzt muss ich doch noch was machen oder halt zu entlasten und gleichermaßen aber auch die Mitarbeiter sozusagen zu versuchen, in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, Struktur, also seid sozusagen so aufgestellt, was könnt ihr übergeben und übergebt es. Und wenn ihr krank seid, dann seid ihr krank. Das ist, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, krank ist krank. Und ich auch die Erfahrung gemacht habe, ich kenne es selber von meiner Person auch, aber dass man oft da diejenigen eher zu drängen muss, zu sagen so, dann bitte lieber jetzt drei Tage mal wirklich krank und raus, als drei Wochen halb krank und halb dabei. Das ist, glaube ich, aber kenne ich irgendwie aus allen Bereichen, nicht nur aus Veranstaltungsbereichen, sondern gefühlt aus dem gesamten Freundeskreis, dass das immer ein Thema ist, dass man irgendwie da eigentlich rigoroser jeweils mit sich selbst sein muss.
Du arbeitest ja, habe ich verstanden, gern und auch gern viel. Aktuell in dieser, wir gucken uns ja immer Lebensphasen an, ne? Also bei mir wird es irgendwann auch so sein, dass die Kinder älter sind, dann ändert sich wieder viel so in diesem Mix Arbeit, Familie. Aber jetzt ist es gerade, glaube ich, so, dass du zwei Tage für die Familie hast und drei Tage arbeitest, richtig?
Genau, also beziehungsweise von den Stunden, genau. Ich habe zwei Nachmittage sozusagen fest frei und drei Tage bin ich fest im Büro vor Ort.
Ja, Aber wie blickst du auf diese Entwicklung, dass viel diskutiert wird, weniger zu arbeiten? Es gibt diese Vier-Tage-Woche-Diskussion, gibt auch Unternehmen, auch im Handwerk, die berichten, das hilft denen total, auch im Recruiting. Als jemand, der liebt, was er tut, und ich gehöre auch dazu, das ist ja auch ein Privileg, wenn man das für sich gefunden hat und tun darf, kannst du das trotzdem nachvollziehen, wenn nicht wenige sagen, ich will eigentlich immer weniger arbeiten? Oder ich denke mir manchmal, vielleicht haben sie auch noch nicht das gefunden für sich, weil wenn ich immer weniger arbeiten möchte, dann weiß ich nicht, ob es dann das Richtige ist. Andererseits möchte ich es auch akzeptieren. Kann ja jeder für sich auch entscheiden, wie viel er oder sie arbeitet.
Total. Also ich glaube auch, da sagst du was total Richtiges. Ich glaube, am Ende hängt so ein bisschen davon auch ab, wie nimmt man seinen Beruf oder seine Arbeit wahr. Also ich glaube einfach daran, ich glaube, dass viele den Beruf einfach als strikte Pflicht sehen und nicht als Vergnügen oder irgendwie als, das macht mir jetzt Spaß, sondern deswegen auch noch strikter trennen. Okay, jetzt habe ich mein Soll geschafft sozusagen und jetzt starte ich ins Wochenende und jetzt beginnt eigentlich das Leben. Und das Modell zum Beispiel, da war ich noch nie drin und es passt für mich auch nicht, weil ich muss das irgendwie, für mich hat beides tolle Seiten so und für mich ist beides einfach nur eine Gewichtung. In der Woche ist die Gewichtung halt mehr auf dem Teil Arbeiten und am Wochenende ist der Teil halt mehr auf bei Familie und Freunde. Und ich glaube, am Ende ist das auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, glücklich mit einer Arbeit zu sein und dann auch natürlich, also ich verstehe die Grunddiskussion schon, was jetzt zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche angeht, wenn das einfach vom Modell sozusagen passt. Wie gesagt, ich bin ja selber auch mit den Stunden sozusagen runtergegangen, einfach aus Familiensicht, weil ich gesagt habe, das Verhältnis möchte ich schon aufrecht haben. Ich habe aber auch den Vorteil oder für manche dann vielleicht auch Nachteil, aber dass bei mir das auch kein klassisches, ich habe jetzt jede Woche meine 30 Stunden, ne? Sondern dann gibt's halt auch mal eine Woche, da sind's 20, dann gibt's auch mal eine Woche, da sind's auf einer Produktion deutlich mehr. Und dass man da einfach immer für sich das Gleichgewicht findet. Und das ist, glaube ich, eher der Schlüssel des Erfolges, als jetzt nur rein auf 4 Tage zu pochen, sondern eher zu gucken, was funktioniert für mein privates Modell und meine Lebensvorstellung so. Und da kann ich beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, 3 Tage Wochenende und 4 Tage Woche ist auch ein gutes Verhältnis, so wenn das sozusagen sich mit der Arbeit vereinbaren lässt. Kann aber auch verstehen, 7 Tage und dafür jeden Tag nur 2 Stunden. So, also ich glaube, da gibt's für mich jetzt kein festes Modell, was irgendwie der Schlüssel des Erfolges ist.
Schauen wir doch zum Schluss nochmal ein bisschen in die Zukunft. Was würdest du gerne mal machen? Also was jetzt auch Events angeht. Gibt es noch mal so ein Projekt, wo du sagen würdest, oder eine Marke? Ich meine, man kann sich ja auch viel anschauen. Es gibt ja tolle Cases, also jetzt mal die total verrückten, abgespaceden wie Red Bull, die dann irgendwie jemanden aus dem All runterschicken und das als Event vermarkten. Und ich glaube sogar, das hat sich gerechnet am Ende des Tages bei Red Bull. Also however, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne mal machen, das würde ich mal gerne inszenieren, sowas in der Richtung?
Da gibt's ganz, 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 ganz viele. Ich glaube, meine Wunschcases sind immer, und das ist auch das, wo wir leuchtende Augen bekommen, wenn wir die Gelegenheit bekommen, ist wirklich eine Marke, ich sag mal, so ein bisschen entweder von der Pike zu entwickeln und das dann auch sozusagen in allen Zügen und oder auch einen kompletten Relaunch zu machen. Und das nicht nur sozusagen jetzt, was dann das Branding-Thema und Logo-Gestaltung so angeht, sondern dann halt wirklich auch in der Außengestaltung. Wie schaffen wir es, eine neue Marke komplett anders der Zielgruppe zu präsentieren und damit so ein ganz neues Leben reinzuhauchen? Und wenn man da dann wirklich auf den reinen Live-Bereich sieht, gibt es 1000 Ideen und Konzepte, die wir sozusagen schon mal zusammengesponnen haben, in Anführungsstrichen, oder im Hinterkopf haben, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Und da gehören vor allem, klar, dass so ein Feuerwerk von Markenpräsentation und mehrtägige Veranstaltungen dazu, die ich aber gar nicht im Einzelnen sozusagen so einschränken will, sondern da geht es eher darum, wieder mit einem Kunden gemeinsam reinzusteigen und zu sagen, lasst uns mal das Undenkbare denken und daraus dann vielleicht 60% umsetzen können. Das macht Spaß und ist irgendwie das, worauf wir brennen und was wir tagtäglich einfach mit Herz und Blut umsetzen.
Und welche Rolle spielt Technologie vielleicht dabei? Ich habe neulich ein Video gesehen, da wurde auch auf eine Messe eine Interviewpartnerin als Hologramm eingespielt. Da gab es irgendwie so eine Art Glaskabine und da war sie dann als Hologramm drin. Sie stand aber ganz woanders in einer anderen Stadt. Dort wurde sie quasi abgefilmt und dann wurde es so Art drüber teleportiert. Ich glaube, irgendwie so hat das funktioniert.
Ja, genau. Ja,
war jedenfalls total cool. Inwieweit beschäftigt ihr euch mit solchen Trends und Technologien? Da gibt es ja auch KI, alles Mögliche gerade.
Genau, total. Also ich glaube, das ist am Ende ja auch so die Kunst, genau diese ganzen Bereiche verschwimmen zu lassen. Also sei es Hologramme. Wir haben in der Vergangenheit ja auch mit der Spreefreunde-Gruppe unsere Premium-Content-AI-Maschinen ins Leben gerufen, was ein KI-Tool ist für Texte und SEO-Optimierungs. Und ich glaube, am Ende ist genau da so ein bisschen der Kniff darin, das alles zu vereinen und gar nicht mehr so aufgesetzt darstellen zu lassen im Sinne von, oh, jetzt haben wir hier ein Hologramm und der Rest läuft irgendwie weiter, sondern im Ende so eine neue Welt zu schaffen, was einfach durch eine hybride Veranstaltung oder durch Zuschalten auch von digitalen Elementen einfach natürlich wunderbar sich umsetzen lässt. Und am Ende auch immer die Leute einfach fasziniert, weil die Technik entwickelt sich so schnell weiter. Egal auf welcher Messe man ist, sieht man eigentlich fast immer irgendwie was Neues. Und das gepaart dann aber auch mit einer Marke zu verbinden und ein Markenerlebnis zu schaffen, ist dann natürlich einfach das Spannende, was dann auch die Zielgruppe abholt.
Was würdest du am Ende des Podcasts vielleicht noch den Hörenden so mitgeben? Also hast du noch vielleicht so einen Punkt, der dir wichtig ist?
Ich glaube, es klingt immer so lehrreich, aber das, was mir die letzten Jahre, auch gerade wenn wir jetzt unseren Schwerpunkt sozusagen oder auch unser Thema Familie, Vereinbarkeit, weil wie du gesagt hast, ist ja irgendwie auch immer in aller Munde. Ich glaube, den Weg bin ich gegangen und bislang hat sich das auch für gut geheißen oder wurde ich nicht enttäuscht, sagen wir es so, dass man daran festhalten sollte, losgelöst von irgendwelchen Vorstellungen, wenn man was, also egal ob es eine Führungsebene ist oder auch einen Job ist, der vielleicht ein Modell hat, was jetzt nicht auf ersten Blick so familienkompatibel ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man Wege finden kann und den Mut haben sollte, auch mit seinen Arbeitgebern darüber zu sprechen. Weil ich ganz oft merke, dass Leute da doch irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle haben und sagen, ne, das, was ich vorhin meinte, dieses oben Führungskräfte in Teilzeit geht gar nicht oder gibt's bei uns nicht. So, das mag ja sein, dass es das nicht gibt. Vielleicht aber einfach den Mut zu haben, die Erste zu sein, genau, oder der Erste zu sein. Und da einfach auch sich selber nicht einzuschränken. Und wenn man dann nach einem halben Jahr oder Jahr feststellt, so, funktioniert doch nicht für mich, weil die Flexibilität, die man dafür auch braucht, muss man auch ehrlicherweise sagen, man vielleicht doch nicht so aufbringen will, dann ist es auch okay. Aber da auf jeden Fall für seine Vorstellung seiner perfekten Arbeitsrolle, sage ich mal, dran festzuhalten.
Ja, die Frage ist ja auch einfach, was ist Teil dieser Führungsrolle? Muss diese Führungsrolle jetzt wirklich noch inhaltlich operativ überall dabei sein und alles entscheiden? Oder geht es vielleicht auch mehr darum, wirklich die Menschen zusammenzubringen, ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein? Das sind ja auch so die Fragen, die damit irgendwie verbunden sind. Von daher ist es natürlich interessant, wie sich auch Führung da in diesem Kontext weiterentwickeln kann, ne?
Total. Und bin ich auch selber bereit, auch einen gewissen Weg zu gehen? Weil das muss einem auch bewusst sein, dass das natürlich nicht meistens von heute auf morgen dann geschaffen werden kann, sondern einen gewissen Weg gemeinsam bedeutet. Also auch ich hatte den Weg, dass man natürlich dann auch entsprechend sein Team zusammenstellen muss und auch sozusagen so entwickeln muss, dass das funktioniert. Aber die Bereitschaft, einfach offen zu kommunizieren und gemeinsam zu dem Ziel hinzuarbeiten, ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, ja.
Sehr interessant. Wir tun das alles in die Shownotes. Also schaut euch das mal an, auch dein LinkedIn-Profil natürlich. Kannst du uns zum Abschluss noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat?
Ein Buch? Da hast du mich jetzt völlig auf
den falschen Kinderbuch sein.
Auf den falschen Fuß erwischt, weil ich tatsächlich meiner Schande gestehen muss. Ich glaube, ich habe drei Bücher auf dem Nachttisch liegen. Da könnte ich dir jetzt noch nicht mal einen Titel sagen, die sich.
Oder ein Podcast, kannst du uns auch empfehlen.
Seit 2 Jahren, Podcast höre ich tatsächlich total unterschiedliche von Kaulitz-Hiltz, was ich für mich so zum totalen Abschalten, also um mal so einen gar nicht beruflichen Kontext, weil das für mich, ich habe ja, wie wir festgestellt haben, aus dem Süden Berlins einen sehr weiten Arbeitsweg. Das heißt, ich brauche irgendwie was, um die Zeit einfach mal mich berieseln zu lassen. Und genau, Fast and Curious höre ich auch sehr gerne, einfach um da die Verena und einfach zu verfolgen, weil ich das auch super spannend finde mit den Themen. Und genau, Kinderbücher dagegen habe ich wahrscheinlich etliche, die wir lesen. Aktuell sind wir beim Neinhorn, was ich mit Schmunzeln.
Ja, das kenne ich
immer,
auch.
Genau, was ich mit Schmunzeln immer annehme, aber meine Tochter es liebt. Genau, aber es zeigt mir wieder, ich werde die Bücher auf meinem Nachttisch immer wieder in die Hände nehmen.
Meine Frau und ich haben auch schon so viele Bücher vorgelesen, ausgeliehen, verschenkt, gekauft, weggegeben. Wir haben gesagt, irgendwann müssen wir auch nochmal ein eigenes Kinderbuch schreiben. Vielleicht lässt man das heute die KI machen und gibt dir nur noch so ein paar Charakter vor. Wir sind gespannt.
Wir haben tatsächlich, haben wir ja auch einige, diese sogenannten selbstgeschriebenen, ne, wo man dann irgendwie den Charakter seines Kindes anpassen kann und die Geschichten so ein bisschen mitschreiben. Ja, das hat auf jeden Fall auch einen gewissen Reiz. Bei uns ist es am Ende dann aber eher die Selbstgeschichte, selbsterzählte Geschichte, die dann irgendwie
das
dann
noch auch
liegt. Deswegen.
Ja. Sehr schön, Lara. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du das mal alles so mit uns geteilt hast. Deinen Weg, ich glaube, das ist für viele sehr interessant. Viele haben sowas vielleicht auch noch vor sich und es eröffnet, glaube ich, neue Räume, über die man mal auch diskutieren kann. Aha, ginge das denn? Vielleicht bewirbt man sich ja mal initiativ auf eine Führungsposition nur mit 3 Tagen und dadurch kommt vielleicht überhaupt erst was in Gang. Das wäre ja schön und auch das hat ja mit Menschenfreundlichkeit zu tun in der Arbeitswelt und darum geht es ja hier in diesem Podcast. Von daher vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Bleib gesund, mach's gut und bis bald, vielleicht mal in Berlin im Prenzlauer Berg.
Ja, unbedingt. Bis herzlich willkommen. Danke.
Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt der Lara mal auf LinkedIn. Ich packe euch das in die Shownotes und außerdem natürlich die Webseite der Spreefreunde. Kann man sich auf jeden Fall auch mal ansehen. Und wenn ihr mögt, besucht auch meine Seite gabrielrath.com. Dort gibt's alle News. Ich schreibe auch Blogartikel über diesen Podcast und über weitere Projekte. Ich bin auch als Keynote-Speaker und Moderator unterwegs. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich buchen für euer Event. Sowohl in Unternehmen als auch Konferenzen sind möglich. Und ich freue mich natürlich über euer Feedback zu diesem Podcast. Schreibt mir doch mal eine E-Mail oder eine Nachricht bei LinkedIn. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch euer Thema mal pitchen, wenn es etwas gibt, was hier mal in den Podcast sollte. Und ihr könnt als Werbepartner an Bord kommen. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein Pitch-Deck vorbereitet. Das schicke ich euch gern zu, wenn euch das interessiert. Wenn ihr auch in dieser Mission unterwegs seid, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten mit eurer Company, dann ja, kommt auf mich zu. Ich freue mich, dass der New Work Chat Podcast ja auch Geburtstag feiert in diesem Jahr. 2018 gestartet, also feiern wir den 6. Geburtstag jetzt schon im Herbst. Und wir haben auch bald die 250. Folge. Ich habe da so ein paar Ideen und ich würde auf jeden Fall auch gerne nochmal einen Live-Podcast machen auf eurem Event vielleicht. Also kommt doch auf mich zu, wenn ihr da eine Idee habt. New Work Chat Podcast bei euch, Fragezeichen. Bin gespannt, was da von euch kommt. Soweit erstmal von mir aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast bitte mit 5 Sternen. Auch das in eurer Podcast-App sehr, sehr einfach möglich. Vielen Dank dafür. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.